Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Java, Indonesien. Ein Strand im Osten der Insel. Das warme Licht der Nachmittagssonne beleuchtet im Wasser wurzelnde Bäume. Ein Mangrovenschutzgebiet, das regelmäßig Schulklassen aus der nahen Großstadt Surabaya besuchen. Romantik pur, möchte man meinen. Der Schock dann beim Spaziergang am Strand.
Meter hoch türmt sich dort der Plastikmüll. Tüten, Tuben, Dosen, Flaschen, Planen, Fischernetze. An Mangrovenwurzeln bleiben Plastikschnipsel hängen. Überall Plastik, wohin man auch schaut. Etwas landeinwärts sitzt Ivan, ein junger Fischer, vor seiner Hütte. Die Geschäfte laufen schlecht, sagt er. Immer seltener verirren sich Fische in seine Netze.
Ja, sangat, sangat.
Wir Fischer hier werden immer weniger. Viele von uns arbeiten jetzt auf dem Bau in Surabaya. Kein Wunder, in unseren Netzen und Reusen finden wir statt Fischen oft nur noch Plastikmüll. Da macht die Fischerei keinen Spaß mehr.
Gefährliche Kunststoffe. Der schwierige Kampf gegen die globale Plastikschwemme. Ein Feature von Thomas Krochen.
Plastik, hergestellt aus den fossilen Rohstoffen Öl und Gas, ist leicht und elastisch, temperaturstabil, haltbar und billig. Es macht das Leben einfacher, als Polypropylen zur Verpackung von Lebensmitteln, als Polyester für Kleidung, als Polyethylen für Kabel und Rohre, als Polystyrol zur Dämmung der Häuser und.
400 Millionen Tonnen Plastik werden derzeit pro Jahr produziert. Alle 20 Jahre verdoppelt sich die Produktion. Das große Problem, 3/4 des Plastiks enden als Müll, der Böden, Luft und Meere belastet. Allein 11 Millionen Tonnen Plastikmüll werden Jahr für Jahr ins Meer gespült.
Dieses Plastik verunreinigt Sedimente und Küsten. Es zerfällt in winzige Schnipsel, wird von Fischen gefressen und gelangt über die Nahrungskette in Blut, Leber und Gehirn auch von Menschen. Auf diesem Weg setzt Plastik zahllose Chemikalien frei, deren Folgen für Umwelt und Gesundheit nur allmählich sichtbar werden.
Da bahne sich eine globale Katastrophe an, diagnostizierte die UN-Vollversammlung im März 2022 und beschloss in einer Resolution, bis Ende 2024 ein globales Plastikabkommen zu verabschieden. Ziel dieses Abkommens ist es, ein völkerrechtlich verbindliches Instrument zu erarbeiten, das die weltweite Verschmutzung mit Plastik eindämmen soll. Vorbilder sind das Pariser Klimaabkommen von 2015 und das Montrealer Protokoll von 1987, das die Zerstörung der Ozonschicht stoppte.
Bei den Verhandlungen zum globalen Plastikabkommen kristallisierten sich schnell zwei Fraktionen heraus, die sich bis heute erbittert gegenüberstehen. Vor allem die Ölstaaten sagen, es müsse, um der Plastikkrise Herr zu werden, weltweit nur das Management von Plastikmüll verbessert werden. Die meisten Industriestaaten und Entwicklungsländer sagen, nur mit einer Verringerung der Plastikproduktion könne man die Müllkrise in den Griff bekommen.
In inzwischen 4 zäh verlaufenden Verhandlungsrunden, zuletzt in Ottawa, gab es viel Streit. Die entscheidende 5. Runde tagt Ende November im südkoreanischen Busan. Bis dahin sollen Arbeitsgruppen weiter an wirksamen und konsensfähigen Maßnahmen gegen die Müllkatastrophe arbeiten.
Der größte Teil des Plastikmülls weltweit sind heute Verpackungen, die in armen Ländern ohne funktionierendes Abfallmanagement entsorgt werden. 90% des im Meer landenden Plastiks stammen aus 10 Flüssen, 2 in Afrika, 8 in Asien.
Verantwortlich dafür seien vor allem internationale Konzerne, erklärt Udaru, Leiterin der Umweltschutzorganisation Ecoton in Mojokerto bei Surabaya. In Indonesien verkauften die Konzerne kleinste Portionen Süßigkeiten, Kosmetika und Reinigungsmittel in unzähligen Tütchen und Tuben aus nicht recycelbarem Einwegplastik, in sogenannten Sachets. Solche Sachets könnten sich auch arme Indonesier immer mal wieder leisten.
Sachet is really a big problem and one of the biggest composition in the plastic trash we found.
Die Sachets sind ein Riesenproblem bei uns. Der größte Teil des Plastikmülls an unseren Küsten, in Flüssen und auf Müllkippen besteht aus Sachets. Alles Mögliche verpacken die Unternehmen in diese Kunststofftütchen. Das helfe den Armen, sagen sie. Tatsächlich kaufen auch die Reichen Sachets, 10 oder 20 auf einmal, weil es so ungemein praktisch ist. Tütchen aufreißen, konsumieren, Tütchen wegschmeißen.
Weiter verschärft wird die Plastikmüllkrise in Indonesien durch den Import von Plastikmüll, versteckt zum Teil in Altpapier, das indonesische Papierfabriken in den USA kaufen.
We talk with some staff insider of these paper mills and they said that the contaminant level.
Mitarbeiter mehrerer Papierfabriken haben uns gesagt, dass von ihnen importierte Papiercontainer mit bis zu 30% Plastik kontaminiert sind. Laut Gesetz dürfen es nur 2% sein. Das kontrollieren die Behörden aber nur selten. Sie können ja nicht alle Container inspizieren.
Die Papierfabrik in Mojokerto zum Beispiel müsste aus importiertem Papier gelöstes Plastik eigentlich selbst verbrennen, sagt Budaru. Stattdessen verkaufe die Fabrik das Plastik an lokale Müllsammler, bei denen sich dann die Tofu-Köche von Tropodo versorgen, Hersteller eines in Indonesien beliebten Sojaprodukts.
Tropodo ist ein Albtraum aus schmutzigen Häuschen unter Schornsteinen, aus denen schwarzer Rauch quillt. Die Schornsteine dutzender Tofu-Küchen.
Eine der Küchen gehört Muhammad Kufron, einem jovial wirkenden 50-Jährigen, der Ecoton-Mitarbeiterin Kurnia Ramawati freundlich die Hand schüttelt. Ein Mitarbeiter Kufrons hat gerade ein paar Schaufeln Plastik in einen offenen Ofen geworfen, aus dem beißender Rauch aufsteigt.
So they use the plastic scrap this.
Hier in dieser Feuerstelle verbrennen Arbeiter Plastikmüll aus dem Ausland, um Dampf zu erzeugen für die Tofu-Kochtöpfe dort hinten.
Dicke Rohre leiten Dampf in 7-8 Mannshohe Töpfe, in denen halbnackte Arbeiter mit allerlei Gerät Sojamilch in weiße Tofu-Blöcke verwandeln. Warum nimmt Muhammad Kufron nicht Holz, sondern verbrennt Plastik, das ätzende Gifte freisetzt?
Die Gründe liegen auf der Hand. Ich heize meine Öfen mit Plastik, weil Plastik erstens billiger ist als Holz, zweitens heißer brennt als Holz und drittens weniger rußt als Holz. Würde ich in dieser Feuerstelle Holz verbrennen, wäre mein Tofu ungenießbar.
Draußen vor der Werkstatt deutet Kunja auf einige Hühner, die auf dem mit Asche bedeckten Boden herumpicken.
We did the research here at 2019 about dioxin.
2019 haben wir die Eier der Hühner hier untersucht und festgestellt, dass sie extrem stark mit Dioxin belastet sind. Die Dioxinbelastung von Eiern in Tropodo ist die zweithöchste weltweit. Nur in bestimmten Regionen Vietnams ist sie noch höher.
The first highest is from Vietnam.
Im an Tropodo grenzenden Dorf Mijen steht wenig später die 22-jährige Fatima vor ihrem Häuschen. Den 8 Monate alten Sohn auf dem Arm. Mit Tränen in den Augen deutet die junge Frau auf den Qualm, der von böigem Westwind herangeweht wird.
Tag für Tag sehen wir die rauchenden Schornsteine, atmen den Qualm ein und den schwarzen Staub. Morgens sehe ich vor lauter Qualm die Sonne nicht und kann kaum atmen. Manchmal habe ich auch Schwindelanfälle und der Kleine hustet wie verrückt. Und schauen Sie mal unser Haus an. Vor ein paar Monaten haben wir es gestrichen. Jetzt ist es wieder grau und die Fensterscheiben sind voller Ruß.
Warum dulden die Bürger Mijens, dass die Tofu-Köche Tropodos ganz offen Plastik verbrennen, was in Indonesien eindeutig verboten ist? Fatima zuckt mit den Schultern.
Polusi, sesak nafas,
Schon 4 oder 5 Mal hat sich unser Bürgermeister mit dem Bürgermeister von Tropodo getroffen. Wir wollen saubere Luft atmen, hat er gesagt. Unsere Tofu-Unternehmer und deren Arbeiter müssen ihre Kinder ernähren, hat der Bürgermeister von Tropodo gesagt. Und nichts ist bis heute geschehen. Er könne nicht gegen Tropodo prozessieren, sagt unser Bürgermeister. Dann gäbe es Krieg zwischen den Dörfern. Und auch die Provinzregierung tut nichts, weil sie keinen Krach will.
Eine bedrückende Situation, verursacht vor allem durch importierte Plastikabfälle, die die Tofu-Köche von Tropodo extrem billig kaufen können, meinen die Aktivistinnen der Umweltorganisation Ecoton.
Und nicht nur sie. Auch der EU-Kommission in Brüssel sei der höchst problematische Müllexport aus den Industrieländern in den globalen Süden ein Dorn im Auge, erklärt der Sprecher der Kommission Adalbert Jahns.
We in fact, as part of the European Green Deal, have just adopted a new set of legislations.
Wir haben als Teil des europäischen Green Deal soeben neue Verordnungen zum EU-Müllexport erlassen. Strengere Bestimmungen als bisher. Die strengsten wohl weltweit in dem Sinne, dass die EU volle Verantwortung übernimmt für ihren Müllexport. So werden wir künftig nur noch Müll in Drittländer exportieren, wenn sichergestellt ist, dass man dort mit dem Müll nachhaltig umgeht. Das heißt unter anderem, dass ab November 2026 EU-Plastikmüll nur noch in Länder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, exportiert werden darf. Die Ausfuhr in die meisten Entwicklungsländer wird verboten.
Die EU wolle außerdem erreichen, dass ähnliche weltweit gültige Regelungen auch im globalen Plastikabkommen verankert werden, sagt Jahns.
Bethany Carney-Almroth ist Professorin für Ökotoxologie an der Universität von Göteborg. Sie kennt sich aus mit den Giften, die Plastik freisetzen kann. Plastik zerfalle an der Luft, im Boden und im Meer zu Mikroplastik, erklärt die Wissenschaftlerin.
In der Waschmaschine zum Beispiel setzten Textilien aus Polyester kleinste Mikrofasern frei und spülten sie ins Abwasser. All diese mikroskopisch kleinen Teilchen gelangen in die Flüsse und Meere, setzen sich im Boden ab, werden von Pflanzen aufgenommen und von Tieren gefressen, mit fatalen Folgen.
In my lab we've seen a lot of different kinds of impacts ranging from changes in the gut.
Im Labor haben wir zahlreiche Auswirkungen auf die Gesundheit von Fischen festgestellt. Wucherungen im Darm, Entzündungen, Vergiftungen verschiedener Organe, Verhaltensänderungen. Mit Plastik belastete Fische lernen zum Beispiel anders als unbelastete. Und sie verhalten sich anders gegenüber Fressfeinden. All diese Auswirkungen plastikbedingter Vergiftungen haben wir im Labor festgestellt. Und sie dürften so auch in der Natur vorkommen.
Auch in Schlagadern, Leber, Plazenta und Gehirn von Menschen gelangt Mikroplastik über Luft, Nahrung und Trinkwasser. Die gesundheitlichen Auswirkungen sind noch kaum erforscht.
Große Sorgen bereiten Bethany Carney-Almroth auch die in Plastik enthaltenen Chemikalien. Es gibt tausende Arten von Kunststoff und entsprechend viele darin enthaltene Chemikalien. Lösungsmittel, Weichmacher, Stabilisatoren, Farbstoffe, UV-Absorber. Hinzu kommen zahlreiche Stoffe, mit denen sich Plastik während des Gebrauchs und danach verbindet. Insgesamt seien rund 16.000 in Plastik vorkommende Chemikalien bekannt, sagt Bethany Carney-Almroth.
We're not able to fully understand what is in plastic products nor what their toxicity might be.
Wir wissen bis heute nur zum Teil, welche Chemikalien in Plastikprodukten enthalten sind und wie giftig diese Chemikalien sind. Wir wissen aber, dass Plastik während der Nutzung und als Abfall Chemikalien abscheidet in unser Essen und unseren Körper, in Luft und Wasser. Plastik kann zudem Fremdchemikalien wie Pestizide und Pharmazeutika absorbieren und wieder abgeben.
Non-additive, so non-intentionally added substances, contaminants that are present in recycled plastics.
Als besonders gefährlich gelten sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien, die unter anderem für Kosmetika und die Beschichtung von Kochgeschirr verwendet werden. Sie unterliegen strengster Beobachtung sowohl in der EU als auch in den USA. Das Problem? Es gibt mehr als 10.000 per- und polyfluorierte Chemikalien, von denen erst wenige erforscht sind.
Das gilt auch für ein Gift, das Wissenschaftler zunehmend alarmiert. Es heißt 6-PPD-Chinon und ist im Abrieb von Autoreifen enthalten, der größten Quelle von Mikroplastik überhaupt. Das Gift entsteht, wenn das in Reifen enthaltene Antioxidationsmittel 6-PPD mit Ozon in Abgasen reagiert.
6-PPD-Chinon sei verantwortlich für das große und lange Zeit mysteriöse Lachssterben im Nordwesten der USA, haben amerikanische Wissenschaftler festgestellt. Gefährdet seien wohl auch Fischbestände in europäischen Flüssen, Teichen und Seen, meint Adalbert Jahns, Sprecher der EU-Kommission.
There are discussions ongoing.
Die Chemikalienbehörde der EU befindet sich bereits im intensiven Austausch über 6-PPD mit den zuständigen US-Behörden. Und unsere Experten arbeiten daran, diese Substanz als extrem giftig zu klassifizieren. Dies übrigens auf der Basis einer wissenschaftlich begründeten Anfrage der österreichischen Regierung. Das sogenannte Komitee für Risikoeinschätzung der EU-Chemikalienbehörde will die diesbezüglichen Arbeiten noch 2024 abschließen. Parallel laufen Diskussionen und Forschungsprojekte zu einem möglichen Verbot von 6-PPD in Reifen. Bei den Verhandlungen zum globalen Plastikabkommen ist die Diskussion zu diesem Thema noch nicht so weit gediehen. Wir als EU setzen uns jedoch dafür ein, dass unsere Maßnahmen später 1:1 in die globale Regelung übernommen werden.
Mit globalen Regelungen, dem globalen Plastikabkommen also, wollen die Vereinten Nationen von Plastik ausgehende Gefahren unter Kontrolle bekommen. Was die Kontrolle von Problemchemikalien angeht, werden sich die Staaten wohl einigen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sollen in Verbote und Regeln umgesetzt werden, sofern geklärt wird, wer im Einzelfall die Kosten trägt.
Um zum Beispiel per- und polyfluorierte Chemikalien vom Trinkwasser fernzuhalten, bedarf es teurer Spezialfilter. Auch der Ersatz des giftigen Antioxidationsmittels 6-PPD in Autoreifen dürfte teuer werden.
Weitgehend einig sind sich die Staaten, dass möglichst alle Kunststoffe künftig recycelbar sein sollen. Derzeit werden gerade einmal 9% des weltweiten Plastikmülls recycelt. Der Rest landet auf Müllhalden, in Verbrennungsanlagen oder in der Natur.
Damit sich das ändert, hat die EU den Einsatz nicht recycelbaren Einwegplastiks für zahlreiche Produkte verboten. Zuletzt für Portionspackungen in der Gastronomie. Nach der neuen EU-Verpackungsverordnung muss ab 2030 sogar jede Verpackung recycelbar sein, was die großen Lebensmittel- und Kosmetikkonzerne für ihre Verpackungen bereits ab 2025 garantieren.
Für das Sammeln der Plastikverpackungen soll die Industrie zahlen. Nach dem Prinzip der erweiterten Produzentenverantwortung, das schon heute für Plastikflaschen, Batterien und etliche Elektronikartikel gilt. Das Problem? Von dem recycelbaren Plastik wird nur ein kleiner Teil tatsächlich wieder für neue Verpackungen genutzt. Bei Unilever sind es nach Unternehmensangaben 22%, bei Nestlé 9%, bei Mondelez 1%.
Insgesamt bestehen in der EU neue Plastikprodukte nur zu 13% aus Rezyklaten. Recyceln habe Grenzen, sagt Herbert Wilms, Vizepräsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft, kurz BDE. Recycling bedeutet Qualitätsverlust. Und bei der Herstellung neuer Produkte müsse stets Frischplastik hinzugefügt werden, auch beim Vorzeigeplastik PET.
Beim PET-Material können wir den Kunststoff bis zu 8-mal sehr, sehr gut nutzen. Danach sinkt die sogenannte Spannungsrestbeständigkeit. Das heißt, die Faser immer kürzer wird und irgendwann nicht mehr zu gebrauchen ist. Und dann kann man aus diesem Material halt kein vernünftiges PET-Material mehr machen.
Hinzu kommt, dass Plastik zahlreiche Fremdchemikalien absorbiert. Chemikalien, die sich dann auch im Rezyklat finden. Um Konsumenten zu schützen, werden Lebensmittel und Kosmetika deshalb überwiegend mit frischem Kunststoff verpackt. Rezyklate dagegen kommen vor allem bei Umverpackungen, Abwasser- und Drainagerohren, Fenster- und Türprofilen zum Einsatz. Downcycling nennen das Experten. Und sehr viel downgecyceltes Plastik wird am Ende verbrannt.
Die Recyclingfähigkeit müsse schon bei der Entwicklung von Plastikprodukten berücksichtigt werden, fordert Herbert Wilms. Das heißt, es muss klar sein, welche Komponenten ein Produkt enthält. Und die Komponenten müssen leicht voneinander trennbar sein. Leider, klagt Wilms, gebe es Produkte, die ohne Rücksicht auf die Umwelt zu 100% aus nicht recycelbarem Kunststoff gefertigt werden.
Das leider prominente Beispiel sind die Flügel von unseren Windkraftanlagen. Da gibt es Glasfaserverbindungen, gibt es aber auch Kunststoffverbindungen, mit denen diese Windflügel hergestellt werden. Die bekommen wir nachher nicht wieder voneinander getrennt. obwohl die Bevölkerung mit Hunderten von Milliarden Euro diese erneuerbaren Energien subventioniert, hat niemand die Anforderung gestellt, dass das Windrad am Ende seines Lebenszykluses auch wieder in den Rohstoffkreislauf zurückkommen muss. Das Ergebnis ist, dass wir fast 30.000 Windkraftanlagen mit jeweils 3 Rotoren im Gelände rumstehen haben und niemand weiß, was wir am Ende mit diesen Verbindungen tun sollen. Wir können sie noch nicht mal verbrennen, weil die Müllverbrennungsanlagen können mit diesen dabei entstehenden hauchdünnen Stoffen, die die Filteranlagen zusetzen, können sie nicht mit umgehen. Das heißt, ganz am Ende landet dieses Material unwürdigerweise auf der Deponie.
Hinzu komme der Abrieb der Windkraftanlagen während des Betriebs. Das seien extra Portionen Mikroplastik für die Umwelt.
Wie der deutsche Experte Herbert Wilms gibt sich auch Adalbert Jahns, der Sprecher der EU-Kommission, keinerlei Recycling-Illusionen hin.
Science is very, very clear on two things. First, that there is really
Die Wissenschaft ist sich bezüglich zweier Tatsachen völlig einig. Erstens wächst die Verschmutzung unserer Umwelt mit Plastik ziemlich genau in dem Maße, wie die Produktion von neuem Plastik wächst. Und die schon heute völlig überforderten Abfallsysteme weltweit werden noch größere Mengen Plastikmüll mit Sicherheit nicht bewältigen können. Unbestritten ist zweitens, dass wir uns aus der Plastikmüllkrise nicht heraus recyceln können. Das zeigt schon die globale Recyclingrate von bis heute gerade 9%. Die EU und über 100 Partnerländer streben deshalb ein nachhaltiges Niveau der Plastikproduktion an. Das heißt, wir fordern globale Ziele für eine Verminderung der Plastikproduktion. Globale Ziele, die dann durch nationale Ziele ergänzt werden müssen.
Which would then be complemented by national targets.
Für Adalbert Jahns, den Sprecher der EU-Kommission, ist daher klar, um die weltweite Verschmutzung der Umwelt mit Plastikmüll zu reduzieren, muss die globale Plastikproduktion gesenkt werden. Eine Forderung, die bei den Verhandlungen zum globalen Plastikabkommen neben der EU auch Kanada, Japan und zahlreiche Entwicklungsländer erheben. Sie werden unterstützt von Wissenschaftlern und Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace.
All diese Akteure fordern allerdings keinen umfassenden Umstieg von leichten, hygienischen und stabilen Kunststoffverpackungen auf Aluminium, Weißblech, Glas oder Holzwolle. Das würde nur zu neuen Schäden für Klima und Umwelt führen, so wie auch der bisweilen propagierte Umstieg auf sogenanntes Bioplastik.
Diese Kunststoffe, die auf Kohlenstoffverbindungen aus Zuckerrohr, Mais und Holz basieren, bleiben Kunststoffe. Und sie sind, wenn überhaupt, nur schwer biologisch abbaubar. Zudem darf Bioplastik beim Recycling nicht mit Plastik aus fossilen Rohstoffen vermischt werden, weil dann das ganze Rezyklat unbrauchbar wird.
Um weniger Plastik zu verbrauchen, müssten Industriepolitik und wir alle unsere Einstellung zum Konsum ändern, sagt Lisa Panhuber, Sprecherin von Greenpeace Österreich.
Wir brauchen eine Entschleunigung. Es ist im Moment so, dass wir von der Industrie dazu gedrängt werden, ständig neue Produkte zu kaufen, weil viele Produkte als Einwegprodukte oder sehr kurzlebige Produkte designt werden. Und dieses Design muss sich ändern. Das bedeutet aber nicht, dass es irgendwie einen Wohlstandsverlust oder einen Verzicht auf etwas geben muss. Es geht wirklich darum, dass die Produkte, die gekauft werden, auch wirklich lange halten, reparierbar sind, wiederverwendbar sind, veränderbar, modular zum Beispiel sind, um dann neue Bedürfnisse zu befriedigen. Und das ist im Moment noch überhaupt nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, zum Beispiel bei Fast Fashion sehen wir, dass die Produktlebenszyklen immer kürzer werden. Ultra Fast Fashion Online-Shops bringen tausende Produkte jeden Tag auf den Markt und versuchen, die Dauer, die in der wir T-Shirts oder Kleidung tragen, noch weiter zu verkürzen. Dagegen zu steuern, ist die Aufgabe der Politik, der Industrie. Und natürlich ist es auch für uns Konsumentinnen und Konsumenten wichtig, dass wir uns darauf einlassen.
Um die globale Zunahme des Plastikmülls zu bremsen, bleibt, das sagen heute fast alle Experten, nur ein Weg. Es muss weltweit einfach weniger Plastik produziert werden. Bei den derzeit laufenden Verhandlungen über ein globales Plastikabkommen hat sich inzwischen eine Mehrheit der Länder für einen solch grundlegenden Kurswechsel entschieden.
Aber es gibt auch massiven Widerstand. Rund 20 Länder, deren Wirtschaft auf Öl- und Gasförderung sowie petrochemischer Industrie basiert, lehnen jede Einschränkung der Plastikproduktion kategorisch ab. Zu diesen Staaten zählen Saudi-Arabien, Bahrain, Iran, China, Russland und nach außen hin weniger kategorisch die USA.
Hinzu kommen Schwellenländer wie Indonesien. Dort besitze die Kunststoff- und Konsumgüterindustrie erheblichen Einfluss auf die Regierung, berichtet die prominente Umweltingenieurin und Aktivistin Yuyun Ismawati.
Leider hat sich Indonesien bei den Verhandlungen in Ottawa sehr zurückgehalten. Dies wohl auch deshalb, weil 4 Vertreter der Industrie in unserer Delegation saßen. Ein klarer Interessenkonflikt nach meiner Meinung. Und zu allem Überfluss hat unser Industrieminister vor den Verhandlungen verkündet, Indonesien werde 2030 der größte Produzent von Polyethylen in Asien sein. Ein klarer Widerspruch zu dem, was unsere Regierung noch 2017 versprochen hat.
So it's contradictory with the previous position in 2017.
In einem Aktionsplan hatte Indonesiens Regierung 2017 versprochen, bis 2025 die Menge jährlich anfallenden Plastikmülls zu halbieren und die Recyclingkapazitäten zu verdoppeln. Nichts davon ist bis heute geschehen.
Nicht nur in Indonesiens Verhandlungsdelegation übten Vertreter der Öl-, Plastik- und Konsumgüterindustrie ihren Einfluss aus, berichtet Lisa Panhuber, die für Greenpeace Österreich in Ottawa gewesen ist. Fast 200 Industrielobbyisten hätten dort die Konferenzräume bevölkert und die Delegationen zahlreicher Länder unter Druck gesetzt.
Der Einfluss der Industrie war in Ottawa extrem sichtbar. So stark, wie er davor noch nie war. Es gab rund ums Konferenzgebäude immer wieder Werbeanzeigen, Plakate, Werbungen auf Taxis oder auf LKWs, die vorbeigefahren sind und die Vorzüge von Plastik und die Notwendigkeit von Plastik aufgezeigt haben. Es gibt in den Konferenzräumen und auf den Korridoren ständig LobbyistInnen, die versuchen, auf die Delegierten der Staaten Einfluss zu nehmen. Es gibt Gespräche hinter verschlossenen Türen und es haben auch schon viele Staaten klar gesagt, dass sie den starken Einfluss der Industrie spüren.
Dieser Druck dürfte vor wenigen Wochen zu einem brisanten Beschluss bei den Verhandlungen über ein Weltplastikabkommen in Ottawa beigetragen haben. Die Arbeitsgruppen zur Vorbereitung der letzten Verhandlungsrunde in Busan dürfen über eine Verringerung der Plastikproduktion nicht einmal diskutieren. Die Diskussion darüber bleibt allein dem Plenum vorbehalten, das in Busan unter starkem Zeit- und Entscheidungsdruck stehen wird.
Derweil sehen sich auch kritische Wissenschaftler wie die Ökotoxikologin Bethany Carney-Almroth massiven Druck seitens der Industrie ausgesetzt. Industrievertreter hätten versucht, die Veröffentlichung ihrer Forschungsergebnisse in Fachzeitschriften zu verhindern, berichtet Almroth. Und?
Ich bin bis heute nicht körperlich bedroht worden, aber ich habe erlebt, dass Leute meine Gespräche belauschten und Industriebosse haben mich auf Fachkonferenzen angeschrien. Ich kenne Kollegen, denen solche Attacken schwer zu schaffen machen. Andererseits sind aber genau solche Attacken ein Indiz dafür, dass unsere Arbeit wichtig ist und den Weg in die Öffentlichkeit finden muss. Ich persönlich empfinde da sogar eine ethische Verpflichtung, denn unsere Arbeit kann helfen, Menschen und den ganzen Planeten zu schützen. Und wer soll diese Arbeit tun, wenn nicht wir Wissenschaftler?
Kann es vor diesem Hintergrund gelingen, ein wegweisendes Abkommen abzuschließen, das die weltweite Plastikschwemme eingrenzen kann? Ist ein Kompromiss überhaupt möglich?
Experten wie Adalbert Jahns von der EU-Kommission sind skeptisch. Zu viele Fragen sind noch offen. Und am Ende geht es auch ums Geld. Woher sollen die vielen Milliarden Euro kommen, die nötig sind, um die Zunahme des Plastikmülls vor allem in den armen Ländern zu stoppen? In Ländern wie Indonesien gibt es bis heute kaum ein Abfallmanagement. Dort aber gelangen die bei weitem größten Müllmengen in die Umwelt.
We cannot rely only or even primarily on international public funds.
Wir können uns hier nicht allein auf traditionelle Geber wie die EU und andere Industrieländer verlassen. Wir brauchen, um dieses Abkommen wirksam zu implementieren, weitere Geber. Länder zum Beispiel, die erheblich zur Plastikproduktion beitragen und für die Folgen bis heute nicht aufkommen. Wir brauchen Geld auch von privaten Unternehmen aus Regelungen erweiterter Produzentenverantwortung. Geld aus Regelungen, nach denen, wer die Umwelt verschmutzt, für die Folgen haftet.
In general, the application of what we call the polluter pays principle.
In der Industriestadt Gresik bei Surabaya liegt umgeben von tosendem Verkehr eine kleine Siedlung aus liebevoll mit Blumen dekorierten Häuschen an gepflasterten Wegen. Kampung Siba Klasik heißt die Siedlung. Die 72 Familien hier haben sich entschlossen, zu einem sogenannten Zero Waste Village zu werden. Zu einer Siedlung ohne Müll. Dabei werden die Familien beraten von den Umweltschutzorganisationen Ecoton und WALI. Diese werden ihrerseits unterstützt vom deutschen katholischen Hilfswerk Miserior.
In gut belüfteten Behältern am Wegesrand kompostieren die Familien organische Abfälle. Und alles, was irgendwie recycelt werden kann, sammeln die Frauen des Kampung Siba Classique und haben dafür eine Recycling-Sparkasse gegründet. Die Witwe Budina Adriani hat das Management übernommen.
Die Recycling-Sparkasse ist ein Projekt von uns Frauen hier in Kampung. Wir Frauen sammeln sämtliche Abfälle, die recycelbar sind, verkaufen sie und zahlen das Geld dafür auf ein Bankkonto ein. Am Ende des Jahres ist dann Auszahlung, und zwar in Gold. Letztes Jahr hat jedes Mitglied unserer Müllsparkasse 1 Gramm Gold bekommen.
Der Blick fällt auf bunte Skulpturen aus Beton am Wegesrand. Ja, es gäbe auch in ihrer Siedlung noch Plastikmüll, der sich nicht recyceln lasse, sagt Budina Adriani. Diesen Müll gießen die Frauen in Zement und bauen daraus Skulpturen. Und damit sie im Kampung Siba Classique möglichst wenig Sachets, Einwegtütchen, einzementieren müssen, betreibt Budinas Freundin Ibu Pipit einen Refill-Shop. Einen kleinen Laden, wo absolut nichts in Plastik verpackt ist.
Ich verkaufe vor allem flüssige Seife, Waschpulver, Reinigungsmittel und Speiseöl. Im Großhandel kaufe ich all das in großen Kanistern und fülle es um, in kleine Flaschen und Dosen. In diesen gelben Flaschen zum Beispiel verkaufe ich Öl zum Braten. Meine Kundinnen zahlen Pfand für die Flaschen. Und wenn sie sie leer zurückbringen, bekommen sie neue. Die leeren Kanister bekommt natürlich unsere Recycling-Sparkasse.
Gefährliche Kunststoffe. Der schwierige Kampf gegen die Plastikschwämme. Ein Feature von Thomas Kruchern. Es sprachen Bettina Kurt, Tilma Kuhn, Martin Meyer, Birgit Dölling, Lydia Heller, Rosario Bona, Ulrike Köppchen. Ton Hermann Leppich, Regie Stefanie Lasay, Redaktion Gerhard Schröder. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.